Willkommen bei Mahlzeit Mädels. Deine Hosts Hannah Terjung und Kerstin Laubach, zwei studierte Ernährungsberaterinnen, teilen fundiertes Wissen und sprechen über alles, was Frauen auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur wirklich bewegt. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Der Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Weitere Informationen zu der Folge findest du in den Shownotes.
Mahlzeit Mädels, hier ist euer Host Kerstin Laubach.
Und Hannah Terjung.
Wir sprechen heute über das Thema Schlaf dich schlank, wie Ernährung und Schlaf sich gegenseitig beeinflussen.
Ich bin sehr gespannt, es ist ein Riesenthema und auch mit eins, was ich immer als erstes bearbeite. Kerstin, vielleicht erstmal ein lockerer Einstieg, wie war denn dein Urlaub?
Ja, mein Urlaub, der war wirklich schön. Also ich war ja im Skiurlaub. Ne? Ich bin jetzt nicht die begnadete Skifahrerin, aber nichtsdestotrotz, wir hatten wunderbares Wetter in Südtirol und habe dort also wirklich ein bisschen Sport gemacht und ja, bin Ski gefahren.
Wie war dein Schlaf?
Wieder erwartend sehr gut. Also wenn man ja so in die Höhe kommt, dann ist das ja erstmal etwas anstrengend. Man findet da nicht so richtig gut in den Schlaf, aber es war tatsächlich von Anfang an hatte ich einen sehr erholsamen Schlaf.
Was gab's zu essen?
Oh.
Jetzt kommt nämlich die Wahrheit raus. Jetzt, meine Lieben, seht ihr mal, wie es wirklich läuft.
Genau.
Also Detektiv Hanna deckt auf. Genau, was Ernährung im Urlaub.
Ja, sei mal ehrlich, Kerstin.
Sei mal ehrlich, was gab es zu essen?
Ja, ich kann das aber wirklich mit richtig gutem Gewissen sagen, was es zu essen gab. Ich habe morgens jeden Morgen mit 2 Spiegeleiern gestartet auf einem Vollkornbrot. Es gab dazu viel Gemüse. Das war wirklich in diesem Hotel, in dem wir waren, gab es die Mega-Auswahl an Gemüse auch fürs Frühstück und auch alles an Eierspeisen. Danach hatte ich dann tatsächlich noch einen Joghurt mit viel Obst und ein paar Haferflocken, damit ich eben auch meine Glykogenspeicher gefüllt hatte, um dann eben auch Energie auf der Piste zu haben. Und ich war so gesättigt, also wirklich bis über den Mittag hinaus. Ja. Um 2 Uhr gab es dann immer einen Salat mit Hühnchen oder mit Feta-Käse oder Mozzarella.
Kein Kaiserschmarrn.
Nein.
Warum
darf
nicht?
Davon abgesehen, ich bin auch überhaupt gar kein Kaiserschmarrn-Fan. Also wirklich nicht.
Was?
Nee, wirklich nicht. Also das muss ich überhaupt nicht haben. Das gab es aber tatsächlich mal zum Nachtisch am Abend. So ein kleiner, feiner Kaiserschmarrn. Den habe ich dann auch gegessen und der war auch sehr lecker. Ja, das Abendessen war dann tatsächlich auch immer recht spät, was man ja, wo ich gleich noch drauf zu sprechen,
Ich wollte gerade sagen, da sprechen wir ja gleich noch drüber.
Genau.
Mit spätem Essen, wie sich das auf den Schlaf auswirkt.
Aber es waren ein paar Gänge tatsächlich, kleine Portionen, sehr ausgewogen, viel Gemüse, ein großes Salatbuffet. Naja, auch das ist nicht immer ideal am Abend, aber letztendlich ja, glaube ich, habe ich mich sehr gut ernährt.
Das klingt voll gesund. Mein Urlaub sieht dann doch oft an.
Ach ja, dann erzähl du mal.
Das mache ich dann nächste Woche, wenn
okay.
Ich wiederkomme.
Genau.
Wie viel Sachertorte ich gegessen habe.
Ja. Ich habe wirklich gut geschlafen, weil du hast ja eben gefragt. Ich habe spät spät ins Bett gegangen. Ich habe spät gegessen. Und trotzdem habe ich gut geschlafen, weil ich glaube, ich war wirklich total erschöpft, einfach vom Skifahren.
Ja. Okay, Kerstin, dann erzähl mal, wie beeinflusst die Ernährung unseren Schlaf? Und vor allen Dingen, warum hängt die Schlafqualität so stark von unserer Ernährung ab?
Also zunächst einmal spielen natürlich die Hormone wieder eine ganz große Rolle. Wir haben ja verschiedene Lebensmittel, die sehr positiv, aber eben auch negativ auf unseren Schlafqualität einwirken können, indem sie die richtigen und falschen Hormone in die Höhe treiben. Wir haben hier zum Beispiel die tryptophanreichen Lebensmittel. Also wir brauchen erstmal das Tryptophan, um letztendlich am Abend eben auch das Serotonin bilden zu können. Und daraus entsteht dann das Melatonin, was uns zur Ruhe bringt, was uns gut in den Schlaf führt und einen erholsamen Tiefschlaf beschert.
Hast du ein paar Beispiele, wo Tryptophan drin ist als Lebensmittel, dass man sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen kann?
Genau, also tryptophanreiche Lebensmittel wären in dem Fall zum Beispiel die Cashewkerne, Walnüsse, aber auch Kakao tatsächlich abends in der dunklen Schokolade. Ne? Wenn man dann noch mal ein bisschen Schokolade zu sich nimmt, kann man, ja, schön, da freuen sich viele Frauen, kann man doch mal besser in den Schlaf finden. Grünkohl und Soja oder eben auch Bananen, also das sind sehr wertvolle Lebensmittel am Abend, die dann das Serotonin erhöhen und daraus eben dann das Melatonin.
Vielleicht nochmal als kleiner Einschub, weil wir das als Feedback bekommen haben. Das Tryptophan ist eine Aminosäure und zählt zu einem der lebenswichtigen Eiweißbausteine, die wir über eine proteinreiche Ernährung dann auch zu uns nehmen. Eigentlich haben wir das, aber über diese Lebensmittel kann man dann gerade bei Schlafstörungen dann nochmal so einen extra Schub bekommen.
Ganz genau.
Was stört denn auf der anderen Seite an Lebensmitteln?
Im Gegensatz dazu wird der Schlaf durch sehr fettreiche Lebensmittel gestört, auch scharf gewürzte Speisen. Ja, also hier kommt es wirklich dazu, dass die fettreichen Lebensmittel liegen halt einfach sehr lange, sehr schwer im Magen, können dann nur sehr schwer verdaut werden. Und die scharfen Gewürze führen eben auch dazu, dass man ein starkes Durstempfinden hat und letztendlich man nachts dann eben auch wach wird, um dann eventuell trinken zu müssen. Genauso der Alkohol, ja, also Alkohol ist etwas, was in der Nacht aufputscht und man letztendlich auch überhaupt nicht in diese Tiefschlafphase kommt, die wichtig ist zum Regenerieren, zum Erholen, so dass man sich am nächsten Tag wieder fit fühlt, sich besser konzentrieren kann, ja, und leistungsstark.
Das erlebe ich auch oft als Trugschluss. Oft berichten Kundinnen, dass man erstmal ja besser einschlafen kann und ja wie gerädert ins Bett fällt. Aber wenn man dann ja tief reinguckt, dann wird der Schlaf extrem gestört. Wenn man so einen Schlaftracker hat oder sowas, sieht man, wie sehr die Regeneration leidet, obwohl erstmal man das Gefühl hat, man schläft viel besser.
Genau, also das ist tatsächlich die Wirkung vom Alkohol, dass man erst einmal müde wird. Ja, aber dann, wenn der Körper anfängt, den Alkohol abzubauen, dann kommt es zu Unruhe im Körper und man kommt gar nicht wirklich in den Tiefschlaf. Und dann bleibt so in der Oberfläche, ja, und erholt sich nicht. Ja, und dann natürlich
Kaffee?
Auch, ja, bitte?
Wie steht's mit Kaffee?
Ja. Ja, das ist auch noch so ein Punkt, Koffein, ne? Koffein ist auch etwas, was einen ja über den Tag hinweg Energie beschert, sehr gerne. Also kann man in einen richtigen Teufelskreis geraten. Ja, zunächst wird man dann hochgepusht, man fällt dann wieder in ein Loch und man greift zum nächsten Kaffee. Und so kann sich das bis in den Abend hineinziehen und schlimmstenfalls bis in die Nacht. Wenn man den Kaffeegenuss ja zu lange durch den Tag zieht, also hier ab 14 bis 16 Uhr, da muss natürlich auch jeder auf sich selber, in sich selbst hineinhören. Du lachst schon so.
Die mich nicht sehen können, ich habe mich gerade versteckt.
Kannst ja gleich mal verraten, wie lange es Kaffee bei dir gibt. Also ich muss wirklich sagen, ich gehöre wirklich zu den Glücklichen, meine ich zumindest, der das Koffein wirklich nicht schadet. Also ich habe einen sehr guten Schlaf. Ja, ich komme da nicht in ein Delirium, aber bei ganz, ganz vielen Frauen ist das eben der Fall. Ja, also wenn da nach 16 Uhr noch Kaffee getrunken wird, der Koffeinabbau dauert eben wirklich lange. Ja, dann ist man in der, um 10 oder so, um 11 noch hellwach. Und eigentlich sollte man dann ja in einen schönen Schlaf finden.
Ja, wenn man der Literatur Glauben schenken kann, sind es, glaube ich, 6 bis 8 Stunden, die das Koffein braucht, bis es wirklich richtig abgebaut ist.
Genau. Dann verrat uns doch mal, liebe Hanna, was du so am Abend isst, um gut einschlafen zu können.
Also für mich perfekt ist, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, wenn ich nicht allzu spät noch esse. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wenn ich kurz vorher Sport gemacht habe, dann lässt es sich nicht vermeiden. Ich mache meistens Mittwochabends noch sehr spät mein Krafttraining, bin dann erst um 21 Uhr aus dem Studio und so gegen halb 10 zu Hause. Und dann gibt's tatsächlich auch noch mal eine große Mahlzeit. Ich kann aber am nächsten Tag auch länger schlafen, dann geht das. Wenn ich aber abends relativ kurz, so eine Stunde oder so, sonst vorm Schlafengehen esse, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Am besten schlafe ich, wenn ich nochmal eine ordentliche Portion Eiweiß esse, mit eher was Leichtem, also auch nicht mehr unglaublich viel Gemüse. Dann gibt es bei mir abends immer Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, das sind so im Großen auch die Punkte, über die wir heute noch reden werden.
Genau.
Ja. Je nach Stresslevel mal mehr, mal weniger Magnesium. Ich empfehle aber meinen Kundinnen tatsächlich auch dann, wenn die Schlafprobleme haben, abends immer diese Portion, kleine Portion Kohlenhydrate, auf jeden Fall nochmal Eiweiß und dann eine Tryptophan- oder Magnesiumquelle als Ergänzung und ein bisschen Salz für die Nebenniere.
Für die Nebennieren, hast du gesagt, ne? Ja, genau, um die zu unterstützen. Ja.
Was sagst du denn zum Timing auch nochmal, um auf den zirkadianen Rhythmus, also auf den inneren Biorhythmus zu kommen? Wann ist ein guter Abstand? Wie lange vorm Schlafengehen sollte ich essen?
Also ein guter Abstand wären tatsächlich 3 bis 4 Stunden, die letzte Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen, ne, die Abendmahlzeit, damit der Körper wirklich auch gut verdauen kann. Also es ist halt so, dass wir am Abend ja eher müde sein sollten, um in einen guten Schlaf zu finden. Der Stoffwechsel ist dann schon ein bisschen langsamer, die Verdauung sowieso, die Verdauung geht natürlich dem Stoffwechsel voraus. Und wenn man dann nochmal sehr spät eine Mahlzeit zu sich nimmt und dann, das ist also natürlich wichtig, und dann eben auch recht früh ins Bett geht, dann haben wir ein Problem. Wenn wir sowieso später ins Bett gehen, warum auch immer, vielleicht arbeiten wir länger, ne? Vielleicht haben wir eine Schicht oder vielleicht sind es irgendwelche anderen Umstände, die uns später ins Bett gehen lassen, dann ist es auch nicht so dramatisch, wenn die letzte Mahlzeit so gegen 8 Uhr eingenommen wird. Ja? Also, aber wichtig ist es eben, den Abstand von der letzten Mahlzeit zur Nachtruhe einzuhalten, ja. Und 3 bis 4 Stunden sind da ideal, ne? Weil man weiß, gut, die Kohlenhydrate, die sind ja recht schnell verdaut, ne, verstoffwechselt innerhalb von 2 Stunden. Aber wie gesagt, Fette, die können schon mal locker so bis zu 4 Stunden im Körper lagern, im Magen lagern, Entschuldigung. Und da wird die ganze Maschinerie im Körper nochmal angeschmissen und wir finden natürlich nicht zur Ruhe. Ja.
Auf jeden Fall, ich sehe das auch an meiner Uhr. Ich trage einen Whoop, der meinen Schlaf trackt, weil ich ein kleiner Datennerd bin. und ich sehe es immer wieder, wenn ich abends nochmal Burger oder sowas esse, also wirklich so schwere, fettreiche Mahlzeiten, die auch, also oder groß essen gehe und viel esse, dann sieht man, wie extrem das Stresslevel in der Nacht noch ist und eigentlich erst gegen Morgen anfängt abzuflachen und die Regeneration ist dementsprechend dann auch schlecht.
Ja, ganz genau.
Wann isst du meistens das letzte Mal?
Das ist bei mir so gegen 7, also 19 Uhr tatsächlich. Das versuchen wir so einzuhalten, dass wir gegen 19 Uhr das letzte zu Abendessen und ich muss wirklich sagen, ich komme sehr, sehr, sehr gut klar damit. Das ist dann auch wirklich das Letzte. Also ich esse dann auch nichts mehr.
Cool.
Komme dann sehr gut in die Nacht. Ich glaube, also ich denke, ist auch eine Angewohnheit. Ne? Das kann man sich auch angewöhnen, den Körper dahin.
Ja, das hat was mit Rhythmus zu tun. Was natürlich tödlich ist, wenn man dann noch Chips und so einen Scheiß auf dem Sofa isst.
Ja.
Das sind dann wirklich diese Fallen, wo man auch immer wieder gerne mal reintappt. Oder dann im Idealfall noch Gummibärchen, was den Blutzuckerspiegel nochmal so richtig schön nach oben treibt. Aber wenn man es schafft, nochmal als letztes mit einer Hauptmahlzeit den Tag zu beenden. Und selbst wenn dann da ein bisschen Schokolade als Nachtisch dabei ist, ist ja auch nicht mehr dramatisch.
Ganz genau. Ich empfehle allerdings auch noch einigen Frauen, die also auch im Muskelaufbau sind, wenn wir da nochmal schnell drauf zu sprechen kommen, nochmal eine extra Portion Proteine zu essen. Also gerne nochmal so gegen 9 dann vielleicht nochmal.
Ja, definitiv total wichtig. Also gerade an den Sporttagen, das war das, was ich ja eben auch so ein bisschen gesagt hatte. Wenn ich Sport mache an den Tagen, dann gibt's bei mir meistens das Abendessen und dann kurz vorm Schlafen tatsächlich nochmal einen Eiweißshake. Also wirklich eine halbe Stunde vorher, nicht nicht jetzt oder dann direkt davor, also wirklich nochmal zur Nacht diese Portion Eiweiß, damit die Muskulatur regenerieren kann. Das hat dann mehr was damit zu tun, dass ich abends nochmal einen Wachstumshormonausstoß habe und sich dann halt der Muskel wirklich aufbauen kann.
Ganz genau. Ja.
Okay. So, ja. Kerstin, mhm. Wie ist es denn andersrum? Welchen Einfluss hat der Schlaf auf die Ernährung? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir schlafen schlecht oder wir schlafen gut, wie beeinflusst das unser Essverhalten?
Genau, also wenn wir in der Nacht wirklich nicht gut zu einem regenerativen Schlaf oder qualitativ hochwertigen Schlaf finden, dann hat das am nächsten Tag Auswirkungen auf unser Sättigungshormon Leptin und unser Hungerhormon Ghrelin. Genau, es ist halt einfach so wenig Schlaf, führt letztendlich dazu, dass das Ghrelin, also unser, ich spreche jetzt einfach mal hier vom Hungerhormon, das kann man sich vielleicht einfach besser merken, dass das eher ansteigt und der Körper eher Lust hat auf sehr kalorienreiche Lebensmittel, also tatsächlich mehr zuckerreiche, schnell verfügbare Zuckerlebensmittel oder eben auch sehr fettreiche Lebensmittel. Und alles in allem wird dann mehr gegessen, es wird häufiger gegessen, also werden auch viel mehr Kalorien zu sich genommen. Und so kann letztendlich ein schlechter Schlaf zu einem Kalorienüberschuss und einer Gewichtszunahme führen. Ne? Viele Menschen in Schichtarbeit befinden sich darin. Mhm. Ja, ja. Also, ja, das ist, weil die halt einfach dadurch durch ihren Job in diese
Ja, das Problem bei Schichtarbeit ist, also das ist mit einer der schwersten Fälle, finde ich, von der Betreuung, weil man dann anfängt, oder so habe ich es gelernt, damals im Bachelor von meinem Ausbilder, wir haben dann bei Schichtarbeitern in der ersten Mahlzeit, egal wann die war, weil man dann ja oft in die Schichtrotation kommt, also wenn man jetzt mal annimmt, man hat eine Tagschicht, eine Abendschicht und eine Nachtschicht, dann kann es passieren, dass bei der Nachtschicht beispielsweise die erste Mahlzeit ohne Kohlenhydrate ist, aber um 18 oder 19 Uhr, weil das Frühstück ist, in Anführungszeichen. Dann mittags, nachts um 2 werden die Kohlenhydrate langsam gesteigert. Dann morgens, keine Ahnung, 7 Uhr, 8 Uhr, die Mahlzeit mit den meisten Kohlenhydraten zu essen, um so den Schlafrhythmus zu manipulieren, in Anführungszeichen. Also über die Ernährung die Hormone zu beeinflussen. Man sieht es dann aber häufig, wenn man die Kunden regelmäßig sieht, wenn die in der Nachtschicht sind, sehen die trotzdem wie gerädert aus und es ist viel, viel schwerer, das durchzuhalten. Und dann wird auch viel mehr über Heißhunger geklagt, weil eben der Schlafrhythmus am Ende doch stärker ist als das, was wir über die Ernährung machen können. Und dann, wenn die in die Frühschicht gehen und dann danach essen, auf einmal wieder super fit sind und das alles überhaupt kein Thema ist, weil dann eben das auch wieder diesem natürlichen Cortisol- und Melatonin-Haushalt folgt. Also unser Wachhormon, was uns wach hält, das Cortisol, und das Melatonin, was uns in den Schlaf bringt.
Interessanterweise ist, also das ist spannend, wie du das dann machst, dass du das so manipulieren kannst mit den verschiedenen Nährstoffen. Und man hat ja ständig eine Kundin auch dann in der Betreuung, die in einer Schicht arbeitet. Und ich hatte eine Kundin, die hat 7 Schichten. Die hatte 7 Schichten. Also das war wirklich crazy. Und letztendlich, also so mache ich es. Ich gehe dann immer mit diesen Kundinnen den Tagesplan durch und wir finden immer ein Zeitfenster plus minus eine halbe Stunde, ja, rund um eine feste Mahlzeit, ja, und die wird versucht dann auch einzuhalten, wenn die natürlich in der Nacht sind, also hier auch nochmal um das, du gehst jetzt über die Kohlenhydrate in der Nacht, ja, also ich habe dann jetzt zum Beispiel in der Nacht mit der Kundin eine proteinreiche Mahlzeit gemacht, wenn es zu einem, weil die sind ja durch die ganze Nacht wach, ne?
Also ja, die Proteine sind auf jeden Fall dabei. Das muss, ohne das geht's
genau,
nicht.
Genau. Und das hat wunderbar geklappt, ne? Die hat das wirklich hinbekommen, ganz toll ihr Gewicht zu reduzieren, gleichzeitig immer satt zu sein. Also sie war total begeistert. Wir waren alle total begeistert.
Man muss da natürlich auch immer sehen, die Strategien sind immer schwierig zu finden. Das ist es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Bei manchen funktioniert das super zu sagen, ich suche mir einen festen Rhythmus und derjenige braucht einfach ganz klare Linien und immer das Gleiche in Anführungszeichen, um so einen schönen Tagesrhythmus herzustellen. Und bei anderen hilft dann das Steigern gegen Abend viel, viel besser.
Ganz genau. Ja.
Oder Abend, Mahlzeit 3 in Anführungszeichen.
Ja.
Hast du das auch, dass deine Kunden, wenn sie unter Schlafmangel leiden, mehr Heißhunger haben?
Definitiv. Ja, definitiv. Also das merken die Kunden auch. Sobald der Schlaf besser wird, wow, das ist ja, der Heißhunger ist weg. Ne? Ich habe das überhaupt nicht mehr, dieses, ich sag ganz ehrlich, also wenn ich mal eine schlechte Nacht hatte, dann habe ich das auch. Ich beobachte das ja auch an mir selbst und ich vermute mal, dass du das auch an dir merkst. Ja. Das ist nämlich einfach ganz, das ist ein normaler Werdegang.
Ja, absolut. Es gibt, ich weiß nicht mehr, ich müsste nochmal nachschauen. Ich habe es in meinem Ernährungsvortrag drin. Ich weiß aber nicht, ob ich die Studie da auch drin habe, wie extrem der Einfluss auf den Blutzuckerspiegel ist, wenn man weniger schläft. Also, dass es tatsächlich messbar ist und auch im Langzeitblutzucker sichtbar. Aber ich kenne es selber. Wenn man so eine richtig durchgeredete Nacht hat, wir hatten eben im Vorbildgespräch, hat Kerstin zu mir gesagt, du siehst müde aus. Ich war gestern lange laufen und bin heute Morgen, also war gestern meine 15 Kilometer. Nächste Woche ist der Halbmarathon, drückt mir die Daumen. Und ich bin heute Morgen mit einem Bärenhunger aufgewacht. Trotz gutem Schlaf, natürlich auch durch den Mehrverbrauch. Aber wenn ich dann, ich kenne mich, heute Abend spät ins Bett gehe und morgen ganz früh raus muss, weil ich um 8 Uhr den ersten Termin habe, dann ist der Tag auch immer schwieriger und ich muss wirklich mich ein bisschen mehr zusammenreißen oder dann halt besser planen, dass ich dann eben diesen Hunger irgendwie im Griff habe. Also selbst wenn man dann gut ist, bleibt der Heißhunger manchmal nicht aus, wenn der Schlaf schlecht ist.
Am Morgen dann auch.
Ja.
Ja. Gut, das ist natürlich so, du könntest natürlich dann einfach, ja, Heißhunger darfst du natürlich nicht decken mit Nutella-Brot.
Schade.
Obwohl, schade.
Warum nicht?
Das ist dann fatal. Ich meine, das kann ja jedem passieren, ne? Dieser Heißhunger, das passiert ja wirklich jedem und uns ja eben auch. Und, aber wir wissen ja auch, wie wir damit umgehen, ne? Wir fallen dann
meistens.
Eben,
ach wissen so. Heißt nicht gleich machen. So, ich bin ganz offen und ehrlich, bei mir gibt's dann, gestern gab's Nutella-Brot, weil ich auch Lust auf Nutella hatte.
Ja, aber du weißt, wo es herkommt, ne? Du weißt dann wirklich, wo es herkommt. Das ist ja immer noch unser Glück, dass wir dann auch nochmal positiv auf uns einwirken können. Ja, aber letztendlich ist es so, dass wenn man dauerhaft dem Körper den Schlaf verwehrt, also das kann ja entweder beeinflusst sein durch eine schlechte Ernährung oder durch diesen Jetlag, den wir ja uns auch künstlich machen, indem wir einfach viel zu spät ins Bett gehen.
Vielleicht oder erklärst du das nochmal kurz mit dem Jetlag, weil ich glaube, die meisten kennen das nur unter dem Jetlag, den man vom Fliegen hat. Aber ich, in dem Fall mein Kerstin jetzt ein Social Jetlag.
Der Social Jetlag. Ganz genau. Ja, man kann das wirklich mit dem Jetlag vom Fliegen ja vergleichen. Dieser Social Jetlag entsteht dadurch, dass ich eben nicht zur rechten Zeit, dann, wann mein Körper es eigentlich benötigt, also in diesem Rhythmus, man nennt es den zirkadianen Rhythmus, wenn er eigentlich schlafen sollte, dass man ihm das verwehrt. Und zwar, indem man zu lange noch Fernsehen schaut, Netflix zum Beispiel. Oder man zu lange Party macht, in den sozialen Medien scrollt und so weiter. Oder man glaubt einfach, man würde irgendetwas verpassen im Leben. Aber eben auch diese Schichtarbeit, die gehört natürlich auch dazu. Ja, also man verwehrt dem Körper den Schlaf. Das ist eben der Social Jetlag. Und man weiß aber, jede Stunde, die man weniger schläft, werden am nächsten Tag bis zu 300 Kalorien mehr verzehrt.
Herrlich.
Herrlich?
Das geht dann schnell.
Das geht schnell.
Bei einem Schlafmangel, wenn ich so manche Kundinnen höre, mit 4-5 Stunden Schlaf pro Nacht.
Ja. Ja, dann, wenn man das mal ganz schnell hochrechnet, wenn man auch so ganz plakativ sagt, ne, 7000 Kalorien, ein Kilo Fett, ja, so plus minus, dann weiß man, wie schnell man ein Kilo Fett mehr auf der Waage hat, wenn man nicht genügend schläft. Das heißt,
das ist auch das Problem bei den meisten, dieses langsame Hochschummeln, auch durch Schlaf dann, dass dann hier und da immer das Kilo dazukommt, was dann gegen Ende des Jahres einfach nicht mehr runtergeht.
Genau, ganz genau. Und viele glauben ja wirklich, dass sie diesen Schlaf nicht benötigen, aber das ist ein Trugschluss. Auch das ist wieder wirklich eine schlechte Angewohnheit, ja. Also, dass man sich diesen Schlaf nicht gönnt und, ja, am nächsten Tag fühlt man sich noch irgendwie eher aufgeputscht, ne? Man weiß ja auch, wie das ist, wenn man.
Ja gut, der Stress steigt ja extrem. Also der Cortisolwert am Morgen, das Stresshormon. Es gibt aber auch Erkrankungen, die das verschlimmern können, richtig?
Ja, genau. Also hier ist zum Beispiel die Schlafapnoe zu nennen, ne? Also man hat dann in der Nacht, nur um das mal kurz zu erklären, es kommt in der Nacht tatsächlich zu Atemaussetzern, die ja auch ein paar Minuten andauern können und natürlich letztendlich auf die Herzgesundheit sich niederschlagen können. Also es ist wirklich eine ganz gefährliche Sache. Und man ist natürlich dann auch durch dieses Schlafapnoe wieder nicht erholt in der Nacht, das ist ja klar. Es führt letztendlich zu einer gegenseitigen Verstärkung von Übergewicht und Schlafapnoe. Ja, man kommt dann eben nur sehr schlecht aus diesem Teufelskreis raus. Man kann das Ganze durchbrechen, indem man das Gewicht reduziert. Also indem man wirklich versucht, sich hier diesem Schlafrhythmus anzupassen, ja, einen individuellen Schlafrhythmus sich anzueignen und dementsprechend nährstoffreich zu essen und zur richtigen Zeit. Und so kann man also das Übergewicht loswerden und gleichzeitig eben auch die Schlafapnoe.
Ja, es ist ein ganz, ganz schlimmer Kreislauf. Da darf man auch mal seinen Partner in der Nacht beobachten, wenn der schnarcht und man beobachtet diese Aussetzer, dann gerne mal ins Schlaflabor schicken und das überprüfen lassen, weil das wirklich extremer Stress für den Körper ist. Und dann gibt es so schöne Masken, die man übergangsweise dann als Therapie einsetzt, die Atmung in der Nacht unterstützen, damit diese Atemaussetzer eben nicht passieren, um das Herz dann schon mal zu entlasten, aber nichts führt dann an der Gewichtsreduktion vorbei. Das ist dann auch ein Punkt, wo man sagt, das ist medizinisch jetzt notwendig. Da geht es nicht mehr um Ästhetik, sondern um die Gesundheit.
Ganz richtig. Ja, weil natürlich ist es ja Stress auch für den Körper mitten in der Nacht, ne? Auch hier wird dann wieder das Cortisol ausgeschüttet und letztendlich Zucker.
Ja.
Ne?
Ja, es ist immer wieder erstaunlich. Ich hatte das, ich habe es in einer der vorherigen Folgen schon erzählt. Das war die Klientin, der ich das Blutzuckermessgerät an den Arm gesetzt hatte, wo wir den Kreislauf auch wieder andersrum beeinflusst haben, über die Ernährung, den Schlaf positiv zum Positiven gewendet haben. Sehr gestresste Frau, viel Verantwortung, viel Familienleben um die Ohren und dann schlecht gegessen am Abend. Und extrem unterzuckert. Genau der gleiche Stress wie mit einem Atemaussetzer letztendlich, dass der Körper immer wieder anfängt, ums Überleben zu kämpfen. Und wir über die Ernährungsumstellung dann den Schlaf optimiert haben. Und auch dann ging erst die Gewichtsabnahme los. Man muss immer überlegen, es gibt gewisse Hormone, die sind deutlich stärker als unser Wille abzunehmen. Und dann geht auch diese Rechnung von, ja, du musst einfach weniger essen, nicht mehr auf. Sondern dann ist es das genau die falsche Lösung. Wenn ich dieser Frau jetzt einfach immer weniger Essen gegeben hätte, dann wäre der Stresslevel immer höher gekommen und die hätte im Leben nicht abgenommen. Also klar, irgendwann ja, aber die hätte wirklich hungern müssen, damit der Körper da in die Position gezwungen wird, das Körperfett loszulassen. Und das ist dann immer schön zu beobachten, wenn man dann einer Kundin erstmal mehr zu essen gibt und die einen mit großen Augen anguckt und sagt, oh Gott, bist du dir sicher? Und dann nach 2 Wochen aber die Kilos purzeln, das macht richtig Spaß.
Ja. Diese Zufriedenheit, ne? Die Zufriedenheit in den Kundinnen dann zu sehen und ja, wie sie endlich ihren Stress loswerden.
Ja. Okay, lass uns nochmal zusammenfassen. Welche Ernährungsstrategien würdest du unseren Klientinnen jetzt mit an die Hand geben, wenn wir den Schlaf verbessern wollen, aber auch die Schlafqualität?
Also ich würde empfehlen, dass wirklich die letzte Mahlzeit so 3 bis 4 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen eingenommen wird. Die letzte große Mahlzeit, ja. Sie sollte möglichst leicht sein, also hier nicht nochmal sehr fettreiche Lebensmittel zu sich nehmen oder eben auch zu viel Rohkost. Also und das muss auch der eine oder andere für sich schauen, weil ich bin zum Beispiel jemand, das verrate ich, also ich kann am Abend sehr gut Salat essen, also auch Rohkost, das macht mir wirklich überhaupt nichts, ich finde trotzdem in einen sehr guten Schlaf. Aber hier muss jeder für sich das beobachten und entscheiden. Dann natürlich Proteine, damit die erstmal die Proteine in der Nacht eben auch umgebaut werden können als Bausteine in unserem Körper, da wo sie benutzt werden müssen, wo sie Verwendung finden. Gegebenenfalls eben auch nochmal tryptophanreiche Lebensmittel zu sich nehmen in kleineren Mengen. Das sind dann jetzt nicht mehr die großen Kohlenhydratmengen, aber gerne hier nochmal an die Cashewkerne denken, an die schwarz-dunkle Schokolade, ne?
Wichtig, oder Mädels, eine Handvoll, nicht die ganze Tüte.
Und nicht die ganze Tafel. Ganz genau, aber das kann nochmal schön dazu beitragen, dass man gut in den Schlaf findet, den Alkohol am Abend nochmal sehr gut überdenken, also den würde ich wirklich streichen, es sei denn, man ist wirklich auf einer Party, die sich lohnt.
Ja, und dann Vollgas.
Und dann Vollgas und dann mal einmal Vollgas.
Dann ist auch egal, dann ist die Schlafqualität eh scheiße.
Genau.
Dann
kann man auch. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch, ganz genau. Und ansonsten auch noch natürlich den Kaffeekonsum überdenken. Also wenn man hier empfindlich ist und sowieso schon eine gestresste Persönlichkeit ist, dann sollte man ja spätestens ab 16 Uhr keinen Kaffee mehr trinken oder eben auf koffeinfreien Kaffee zurückgreifen. Das wäre ja da eben auch eine Alternative. Ja?
Ja.
Ja, dann natürlich die magnesiumreichen Snacks, vielleicht ein paar Mandeln. Ja, nochmal essen oder eben auch tatsächlich supplementieren, das mache ich auch. Jeden Abend.
Ja,
jeden Abend. Vergesse ich.
Bei Sportlerinnen eigentlich immer.
Ja.
Ich habe bisher, glaube ich, keine Sportlerin betreut, der ich kein Magnesium am Abend gegeben habe, weil einfach auch der Mehrverbrauch da ist. Ist eigentlich eins der Nahrungsergänzungsmittel, die ich mit am häufigsten verwende, würde ich fast sagen.
Ja.
Kommt dann aber bitte nicht auf die Idee und holt euch aus der Drogerie einfach irgendein Magnesiumpräparat. Es gibt, ich glaube, 20 unterschiedliche Magnesiumformen. Lasst euch da vernünftig beraten, welche Art des Magnesiums wirklich gut für euch ist, weil da gibt's himmelweite Unterschiede in der Qualität und in der Bioverfügbarkeit für unseren Körper. Also wie gut kann unser Körper das aufnehmen? Und ist es wirklich für den Schlaf oder ist es eher für den Darm oder eher fürs Gehirn? Da gibt's große Unterschiede.
Ja.
Was auf den Schlaf aber auch noch einen großen Einfluss hat, und das darf man nicht vergessen, wir reden hier zwar größtenteils über Ernährung, aber zum Thema Schlaf gehört viel mehr als Essen, nämlich auch die Umgebung, der Rhythmus, das hatten wir eben schon mal angesprochen, Temperatur spielt eine Rolle und eben auch dieses Thema Stress. Hast du da noch das eine oder andere, was du unseren Hörerinnen mitgeben kannst?
Ja, also der Rhythmus und die Umgebung, die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Schlafqualität. Also es ist wirklich äußerst wichtig, im Grunde genommen feste Schlafenszeiten einzuhalten, wenn man dann sein Zeitfenster gefunden hat. Ich empfehle da wirklich zwischen 7 und 9 Stunden. Ne? Das kann man auch für sich entdecken, was tut einem gut. Dann sollte man das Zeitfenster festlegen und tatsächlich, was die allerwenigsten machen, auch am Wochenende durchziehen, bestenfalls. Mhm. Also wirklich möglichst zur gleichen Zeit ins Bett hüpfen und am nächsten Tag auch zur selben Zeit wieder aufstehen. Auch wenn das am Wochenende dann vielleicht morgens um 6 ist. Wenn man sowieso unter der Woche auch um 6 Uhr aufstehen muss, dann tut dem Körper das wirklich gut. Also ich weiß, dass du ja eben gesagt hast, oh, ich musste heute Morgen zum Beispiel länger schlafen oder wollte länger schlafen. Ja. Ideal für den Körper ist es nicht.
Welche Differenz würdest du als okay ansehen?
Vielleicht eine Stunde.
Plus, minus.
Plus, minus eine Stunde, genau.
Ja, ich erlebe das tatsächlich regelmäßig. Ich bin eine kleine Nachteule und auch ein Langschläfer, habe aber durch meinen Job bedingt natürlich auch oft morgens die Kundentermine und bin dann unter der Woche um 6.30 Uhr wach. Das heißt, so in der Regel stehe ich unter der Woche um 7.30 Uhr auf, aber dann am Wochenende um 8.30 Uhr schon aus dem Bett zu gehen, ist für mich wirklich eine Herausforderung. Aber ich kann aus Erfahrung berichten, weil ich es im Moment aufgrund der Wettkampfvorbereitung auch für mich festgestellt habe, dass die Regeneration extrem leidet, wenn ich dann am Wochenende lange schlafe, dann ist meistens der Montag und Dienstag für mich eine Hölle. Mhm. Und habe es mir jetzt angewöhnt, auch am Wochenende aller spätestens um 9 Uhr aufzustehen, was dann 1,5 Stunden von meinem normalen Rhythmus entfernt ist. Seitdem fängt das an, ich ziehe das jetzt seit gut 2 Monaten durch, dass ich von alleine aufwache, spätestens um 8.30 Uhr. Also genau diese Stunde Differenz sich auch einschleicht und ich dann auch morgens fit bin und ausgeruht.
Ja, weil ansonsten gehört das auch zum sozialen Jetlag, ne?
Ja, das merkt man aber. Also ich merke es tatsächlich auch. Ich bin morgens groggy, dann nach dem Aufstehen, wenn ich um 10 Uhr erst aufstehe. Ich kann gut bis 10 oder 11 schlafen, ist überhaupt kein Problem. Aber ich brauche dann auch noch mal gut 1,5 Stunden, bis ich also wirklich wach bin, wenn ich so weit weg von meinem eigentlichen Rhythmus schlafe. Und ich kann dann abends nicht mehr einschlafen. Das ist dann wieder die Hölle. Weil dann fällt es mir auch nicht mehr schwer, bis 2 Uhr nachts wach zu bleiben. Mhm. Wenn dann der Wecker am nächsten Tag um 6.30 Uhr klingelt, dann ist der Heißhunger auf jeden Fall da. Und das ist auch das, was ich jeder Kundin immer wieder als Beispiel gerne mitgebe. Genau. Wir sind davor ja nicht gefeit. Nur weil wir das beruflich machen, heißt es nicht, dass es diese Situation bei uns nicht auch gibt. Man geht dann vielleicht doch nochmal anders damit um oder weiß dadurch, dass was dahinter steht, nochmal anders damit umzugehen.
Und wir wissen halt auch, dass Heißhungerattacken ein Zeichen von körperlichem Stress sind. Also das ist halt einfach Stress, ne? Wir haben irgendwas verkehrt gemacht. wie soll ich sagen? Also sich da wirklich so in ein Korsett, also wir empfinden das vielleicht wie ein Korsett. Ja, wir drängen uns in ein Korsett.
Aber jeder, der das durchzieht, der wird relativ schnell für sich feststellen, wie gut das tut. Es ist manchmal dann nur schwierig, wirklich am Wochenende schwierig, mit Partner oder Kindern oder ähnlichem, da auch drin zu bleiben und dann zu sagen, okay, dann bin ich halt 2 Stunden vor allen anderen wach. Aber dann nehme ich das positiv als Zeit für mich. Dann gehe ich vielleicht noch mal eine halbe Stunde joggen oder spazieren oder mache dann wirklich mein Ding, lasse auch vielleicht mal das Handy weg und bin einfach wirklich mal eine Stunde bei mir, auch am Morgen. Das kann auch helfen.
Bevor man schlafen geht, ob ich jetzt ein Mensch bin, der spät schlafen geht oder eben früh und so weiter. Also man sollte auf jeden Fall die Bildschirmzeit mindestens 1 Stunde, besser 2,
So, alle die. Ja, sollte man. Realistisch gesehen, schaffst du das?
Es ist nicht realistisch, aber ich denke, man sollte sich das mal ins Bewusstsein rufen. Ne, was mache ich denn hier? Viele Menschen machen das ja eben so unbewusst. Die nehmen ihr Handy mit ins Bett oder ihr Tablet, ja, und dann wird dann noch hier noch geschaut und dort. Also erstens ist es so, dass das blaue Licht aus diesen Bildschirmen uns künstlich wach hält. Und zweitens, demnach, was ich schaue, was mich vielleicht sogar noch aufregt oder erregt, ja, das kann ja auch was Positives sein, hält es mich künstlich wach. Ja, also das sind diese beiden Punkte, die einfach in dem Moment den Schlaf rauben. So, und deshalb muss ich mir das soll ja kein Verbot sein, aber man soll sich das einfach mal bewusst machen, was man hier, wie man sich schadet.
Wenn es einem schwer fällt, es gibt mittlerweile auf allen Geräten einen Blaulichtfilter in den Einstellungen, wo man das blaue Licht runterstellen kann. Das filtert nicht alles raus, aber ist schon mal ein guter guter Anfang. Bei mir stellen sich automatisch alle Displays, ob das jetzt mein PC ist, mein Handy, mein Tablet, ab 17 Uhr geht der Blaulichtfilter ein und dann stellt sich der Bildschirm um auf dieses eher gelbstichige Licht. Das ist am Anfang ein bisschen anstrengend, gerade wenn man da noch dran arbeitet. Aber das ist wirklich sinnig, damit die Melatoninproduktion abends überhaupt losgehen kann, gerade für die, die bis spät abends noch im Büro sitzen. Und in der Phase meiner Masterthesis hatte ich abends immer eine Blaulichtfilterbrille an, die schönen Blueblocker-Brillen mit einem roten Glas, beziehungsweise mit einem orangenen Glas, weil ich mit dem roten wirklich nicht gut arbeiten konnte, weil ich eben meine Masterthesis überwiegend abends bis nachts geschrieben habe. Und damit wirklich positive Erfahrungen gemacht habe im Vergleich zu meiner Bachelor-Thesis und viel besser schlafen konnte.
Ja, das macht sehr viel aus. Das ist
wirklich nochmal ein cooler Tipp. Ich habe auch mittlerweile in meinem Schlafzimmer ein Licht von der Firma Lichtblock. Kann ich auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Mit drei unterschiedlichen Lichteinstellungen. Die haben für morgens ein blaues Licht zum Wachwerden, was war in der Winterzeit sehr cool. Abends dann so eine Art Kerzenlicht. Und wenn man nachts aufwacht, um auf Toilette zu gehen oder nochmal was zu trinken, haben die ein reines rotes Licht, was überhaupt keinen Einfluss auf die Rezeptoren in den Augen hat.
Genau.
Das ist total cool. Die haben so kleine Nachtlichter, die kann man auch mit ins Hotel nehmen zum Beispiel.
Genau, die benutze ich auch. Also die sind mit Bewegungsmelder, die leuchten mir dann den Weg, wenn ich nachts zur Toilette muss, dann, das ist perfekt. Also man wird nicht wirklich wach dadurch, aber man findet gut den Weg. Und mit diesen Blaulichtblockerbrillen, im Übrigen auch von Lichtblock, haben die ja auch.
Bei mir auch.
Genau, damit arbeite ich auch. Also sobald, jetzt wird's ja wieder heller, wir haben ja jetzt März, die Zeitumstellung heute Nacht, und jetzt wird's wieder heller am Abend. Dann muss man die nicht ganz so früh nutzen. Aber wenn die eigentlich im Grunde genommen darf man die anziehen, sobald es draußen anfängt zu dämmern. Ja. Und dann findet man wunderbar in den Schlaf.
Vielleicht nochmal kurz zum Abschluss. Was ist dein persönliches Ritual am Abend? Hast du eins?
Ja. Also mein persönliches Ritual ist wirklich, dass frühzeitig alles ausgeschaltet wird an elektronischen Geräten. Ich bin aber auch noch eine, ich lese wirklich noch richtig gerne aus einem Buch mit Papierseiten. Bitte?
Liest du jeden Abend?
Ja.
Oh, ich nehme es mir immer wieder vor.
Ich schaff's nicht. Ja. Also ich habe die Bücher wirklich neben meinem Bett. Ich brauche auch gar nicht viele Seiten zu lesen. Also das sind, was weiß ich, 5, 6, 7 Seiten und schwuppdiwupp fallen mir die Augen zu und ich kann einschlafen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das habe ich schon immer so gemacht.
Cool.
Bei mir wird immer gelüftet, also wirklich 10 Minuten Stoßlüften, so richtig Sauerstoff nochmal ins Zimmer gelassen, ja. Und schön kühl. Wir brauchen ja diese Kühle, ne, diese kühle Temperaturen, um damit der Körper sich auch abkühlen kann, damit wir einen Schlaf finden. Wenn man möchte, kann man das Fenster offen lassen, also oder gekippt. Das machen wir auch sehr gerne. Und das muss bei mir auch richtig dunkel sein und still. Also ich bin da tatsächlich sehr, sehr, sehr empfindlich. Und wenn ich in einem Hotel schlafe, dann nutze ich auch gerne Schlafbrillen und Ohrstöpsel, damit ich so richtig gut schlafen kann. Bitte?
Das ist bei mir ähnlich. Ich brauche dann auch die Stöpsel und Brille und alles.
Ich bin jetzt niemand, der noch am Abend einen Tee trinken muss oder Baldrian-Tee oder Lavendeltee oder wie auch immer. Aber das ist eine gute Möglichkeit, wenn für Menschen, denen das gut tut, genau, sollen sie das gerne machen und überhaupt zur Ruhe finden. Ne? Also wirklich das Licht dimmen, Kerzenschein anmachen, ne? Kerzen anzünden. Ja, aber hier sprechen wir nochmal über das Thema Schlaf explizit. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein echt schönes Thema.
Ich finde, also da gibt's noch viel, viel mehr zu erzählen. Ich glaube auch zu diesen ganzen Riten, die man rund ums Schlafen gehen machen kann. Es gibt total viele coole Hacks, die mir jetzt einfallen, die das aber jetzt definitiv vom Thema her sprengen. Rituale auch, um mental einfach abends abzuschalten. ja, wir hatten eben auch noch mal kurz drüber gesprochen, wie Hormone das Ganze beeinflussen, Progesteron und Östrogen. Ich glaube, wenn wir da jetzt noch mal einsteigen, führt das auch zu weit. Das wird definitiv nicht die letzte Folge zum Thema Schlaf sein. Das ist noch nicht auserzählt, das Tierleben. Vielleicht zum Abschluss, Schlaf und Ernährung beeinflussen sich in beide Richtungen. Mhm. Der gute Schlaf führt zu weniger Heißhunger und mehr Energie. Aber auch die gute Ernährung kann zu besserem Schlaf führen. Und wichtig ist, dass ihr mit kleinen Sachen anfangt.
Ganz genau. So machen wir das nämlich auch, ne?
Ja, Schritt für Schritt. Es muss nie alles perfekt sein. Also es ist bei mir auch, ich bin auch abends leider oft noch am Handy. Aber bei mir sind dann zumindest die Filter und alles an. Und ich habe eigentlich keine Schlafprobleme. Und wenn es dann doch mal einen Tag gibt, wo ich nicht gut einschlafen kann, dann gibt's bei mir halt eben abends, wie eben schon gesagt, meistens noch mal einen Shake oder zumindest einen Kakao, noch mal ein bisschen Eiweiß und Schokolade tatsächlich, dann um Tryptophan ein bisschen anzuregen. Und wenn es ganz blöd läuft, dann atme ich mich in den Schlaf. Das können wir ja dann noch mal besprechen,
wenn das ist auch
wir
spannend.
Über die Rituale sprechen. Es gibt tolle Atemübungen und sowas, was man machen kann, um wirklich wie von alleine in den Schlaf zu dämmern.
Und was ich noch sagen möchte zum Abschluss, was mir noch im Herzen liegt, weil viele Frauen sagen, oh, ich kann abends aber auch schlafen, ich schlafe ein, ich bin abends fix und foxy und ich kann sofort einschlafen. Das ist keine gesunde Müdigkeit oft. Das ist Erschöpfung. Ja, also die Frauen fühlen sich auch dann über den Tag hinweg nicht leistungsstark, ja, energielos und merkt schon früh am Tag diese starke Müdigkeit. Ja, also hier kam es nie in der Nacht zu einem erholsamen Schlaf. Und trotzdem fällt man dann, ne, also wenn man abends Bettdecke in die Hand nimmt und beim Zudecken schon einschläft, dann ist man erschöpft. Ja, und dann machen die Nebennieren schlapp. Also hier muss auch dran gearbeitet werden. Ja, das ist ein Trugschluss, wenn man denkt, ich kann gut schlafen. Nein.
Gut, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Unsere dritte Folge ist im Kasten. Ihr kennt das, guckt in die Shownotes für mehr Infos, für alles, was wir irgendwie erwähnt haben. Da findet ihr nochmal erweiterte Links, vielleicht auch nochmal die ein oder andere Studie. Folgt uns auf Instagram, abonniert den Podcast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Alle Infos und Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.
Okay, macht's gut.
Tschüss.
Das war's mit Mahlzeit Mädels für diese Woche. Schaut noch auf den Social-Media-Kanälen von Hannah und Kerstin vorbei, um auf den Laufenden zu bleiben, und schaltet nächste Woche wieder ein.